SRF 1.
«12.30 Uhr, Radio SRF. Willkommen zum Rendezvous.» Die NATO rüstet auf. Bis zu 30.000 Soldaten sollen die Ostgrenzen gegen Russland sichern können. Parallel suchen Deutschland und Frankreich den diplomatischen Dialog. Frankreich kämpft um den Zusammenhalt des Landes. Ein Zivildienst soll die benachteiligte Bevölkerung der Banlieues unterstützen. Eine unmoralische Abmachung. Der Arzt verweist seine Patienten an ein bestimmtes Spital und bekommt dafür Geld, auch in der Schweiz. Das Bundesamt für Gesundheit untersucht und die Ärztegesellschaft FMH sagt:
«Unsere Standesordnung verbietet ganz klar dieses Verhalten und spricht auch Sanktionen aus dagegen.»
Nicht Griechenland allein ist schuld an seiner Verschuldung, sondern die Politik macht einen grundsätzlichen Fehler, sagt der Wirtschaftshistoriker.
Was wir heute haben, und das ist das Interessante aus historischer Perspektive, ist, dass wir völlig überschuldete Staaten haben, überschuldet in einem Maße, die wir eigentlich nur aus Kriegen kennen, obwohl es keinen Krieg gegeben hat.
Und das habe Folgen für die Demokratie, sagt Wirtschaftshistoriker Werner Plumpe im Tagesgespräch um 13 Uhr. Rendezvous am Mikrofon, Ivana Pribakovic. Die NATO will ihre Eingreiftruppe drastisch ausbauen. Sie soll künftig 30.000 Soldaten umfassen. Das entspricht mehr als einer Verdoppelung der bisherigen Bestände. Die Verteidigungsminister der NATO-Länder diskutieren zurzeit in Brüssel die Details. Erst wenn man diese kennt, wird man sehen, wie schlagkräftig die neue Eingreiftruppe ist. Gleichzeitig wird auch diplomatisch mobil gemacht. Friedrich Steiger berichtet.
Eine schnelle Eingreiftruppe hat die NATO bereits. Sie besteht aus Land-, See- und Luftstreitkräften sowie Spezialtruppen. Sie soll nun kräftig ausgebaut und um eine sogenannte superschnelle Eingreiftruppe ergänzt werden. Eine Art Speerspitze oder Feuerwehr der NATO. Diese soll nicht wie die bisherigen Verbände erst nach Wochen oder gar Monaten einsatzfähig sein, sondern im Notfall binnen 48 Stunden. Für NATO-Chef Jens Stoltenberg ist dieser Schritt zwingend, weil man derzeit eine äußerst kritische Phase für Europas Sicherheit erlebe.
Violence is getting worse and Russia continues to disregard international rules.
Die Gewalt nehme zu und Russland missachte weiterhin internationales Recht, erklärte er schon zu Beginn des heutigen Verteidigungsministertreffens. Er sprach von aggressivem Verhalten Russlands und bekräftigte die NATO-Einschätzung, wonach Moskau die ostukrainischen Rebellen massiv und auch mit modernsten Waffen unterstütze. Das westliche Bündnis will also schlagkräftiger und wendiger werden und damit gleichzeitig Geschlossenheit und Entschlossenheit demonstrieren. Das ist vor allem den osteuropäischen NATO-Mitgliedern, die sich von Russland bedroht fühlen, ein dringendes Anliegen. Neben diesen militärischen Schritten, die auf eine sich verschärfende Konfrontation deuten, läuft nun plötzlich auch der diplomatische Apparat wieder hochtourig. Heute Nachmittag reisen die deutsche Kanzlerin Angela Merkel und der französische Präsident François Hollande kurzfristig nach Kiew.
Avec Angela Merkel, j'ai décidé de prendre une nouvelle initiative. Nous partirons à Kiew dès cet après-midi. Nous ferons une nouvelle proposition de règlement.
Morgen wollen sie in Moskau auch mit Russlands Präsident Wladimir Putin reden. Im Gepäck haben sie einen Lösungsvorschlag, doch dessen Inhalt ist noch nicht bekannt. Bereits seit heute früh in Kiew befindet sich US-Außenminister John Kerry. Und auch auf der morgen beginnenden Münchner Sicherheitskonferenz wird das Verhältnis vom Westen zu Russland eine ganz zentrale Rolle spielen.
Friedrich Steiger. Und von den Entscheiden und Aktivitäten rund um die Ukraine-Krise nun nach Frankreich. Und damit zu den weiteren Meldungen des Mittags mit Yvonne Lambricke.
Der französische Präsident Hollande hat seinen Willen bekräftigt, den Terrorismus konsequent weiter zu bekämpfen. Nach den Anschlägen in Paris seien rasch die Möglichkeiten für Justiz und Polizei verbessert worden, so Hollande. Für den Sommer kündigte er ein neues Gesetz zur Arbeit der Geheimdienste an. Die Konsumenten in den 19 Euro-Staaten müssen in den nächsten Monaten voraussichtlich für viele Produkte weniger zahlen. Denn die EU-Kommission rechnet in einer Prognose damit, dass die Preise in der Eurozone im laufenden Jahr um 0,1% sinken werden. Das heißt, es kommt zu einer Deflation. Trotzdem soll es der Wirtschaft in den Euro-Ländern insgesamt aber besser gehen, wegen des tiefen Ölpreises und dem schwachen Euro. Die Kommission rechnet neu mit einem Wirtschaftswachstum von 1,3%. Im Herbst war sie noch von gut 1% ausgegangen. Im Gegensatz zur Eurozone gibt es für die Schweiz vorläufig keine neue Wirtschaftsprognose. Die Expertengruppe des Bundes verzichtet darauf, diese zu aktualisieren. Grund dafür ist die Aufhebung des Euro-Franken-Mindestkurses durch die Nationalbank. Es sei zurzeit noch schwierig abzuschätzen, wie stark sich diese Aufhebung auf die Wirtschaft auswirken werde, heißt es als Begründung in einer Mitteilung des Bundes. Die ehemalige Führungsriege der Swissair wird nicht angeklagt, weil sie noch vor dem Swissair Grounding mit über 100 Millionen Franken an der französischen Air Littoral beteiligt hatte. Der Liquidator der SR Group ist mit einer Klage vor dem Handelsgericht Zürich gescheitert. Die Beteiligung an Air Littoral sei zwar eher teuer und nicht ohne Risiko gewesen, schreibt das Gericht in seinem Urteil. Es bezeichnet sie aber als vertretbar und plausibel. Den ehemaligen Swissair-Chefs könne darum nicht vorgeworfen werden, die Sorgfaltspflicht verletzt zu haben. Sie bekommen nun je rund 200.000 Franken als Entschädigung für den Anwalt. Der Entscheid kann noch ans Bundesgericht weitergezogen werden. Gleich drei große Schweizer Unternehmen haben am Morgen ihre Geschäftszahlen des letzten Jahres veröffentlicht. Beim Elektrokonzern ABB betrug der Gewinn 2,6 Milliarden Dollar, das sind 7% weniger als im Vorjahr. Beim Swatch-Konzern sank der Reingewinn ebenfalls um 27% auf noch gut 1,4 Milliarden Franken. Und das Telekom-Unternehmen Swisscom erzielte 0,6% mehr Gewinn, nämlich 1,7 Milliarden Franken. Die Terrormiliz Islamischer Staat töte gezielt Kinder in Irak. Dies teilt das UNO-Komitee für Kinderrechte in einer Stellungnahme mit. So gebe es etliche Fälle von Massenhinrichtungen von Knaben. Die UNO fordert die Regierung in Bagdad auf, Kinder und Familien besser zu schützen. Unter anderem müsse es Zivilisten möglich sein, aus den gefährlichen Regionen zu fliehen. Die Terrormiliz IS kontrolliert weite Teile im Norden und Westen des Irak. Ein Gericht in New York hat einen 30-jährigen Amerikaner schuldig gesprochen, im Internet einen Drogenumschlagplatz betrieben zu haben. Das Strafmaß werde zu einem späteren Zeitpunkt festgelegt. Dem Mann droht lebenslange Haft. Auf der Online-Plattform Silk Road konnten Internetnutzer neben Drogen auch Waffen und gefälschte Ausweise kaufen sowie Auftragsmörder anheuern. Silk Road hatte hunderttausende Nutzer rund um die Welt. Mehr als 2,5 Jahre hatte die Bundespolizei, FBI und die Drogenbehörde gegen den Mann ermittelt. Das Wetter. Heute ist es mehrheitlich bewölkt, stellenweise schneit es. Morgen scheint in den Bergen teilweise die Sonne. Bei einer eisigen Biese liegt die Temperatur um -2 Grad. Im Süden schneit es heute und morgen zeitweise. Die Temperatur erreicht 2 bis 6 Grad.
Und hier noch eine dringende Meldung, SRF Verkehrsinfo von 12.38 Uhr. In der Region Aargau auf der A3 Richtung Basel zwischen dem Habsburg und dem Schinznacher Feldtunnel Gefahr durch Gegenstände auf der Fahrbahn. Und mit François Hollands Integrationsplänen für benachteiligte Jugendliche geht es gleich weiter im Rendezvous. Wir erklären diese Pläne und besuchen in der Banlieue einen Jungen, dem jeder Mittwoch heilig ist.
Le mercredi est sacré pour lui, parce qu'il va voir Yazid.
Denn mittwochs kommt Yazid, sein Betreuer und Vorbild, erklärt die glückliche Mutter. Achtung Gammelfleisch! Schweizer Zöllnern gehen immer mehr professionelle Lebensmittelschmuggler ins Netz. Noch können Fußballer auf Schweizer Rasen schummeln bei Freistößen.
Die Verteidiger, die machen oft wie die Pinguinen. Das heißt, sobald der Schiedsrichter weg ist und er hat die Distanz gemessen, die kommen noch mehr nach vorne und damit die reduzieren einfach die Distanz.
Damit ist jetzt Schluss. Ab sofort sind Traumtore garantiert, dank dem Freistoß-Schaumspray. Der französische Präsident François Hollande will die Gunst der Stunde nutzen. Einen Monat nach den Attentaten in Paris versucht er sich heute in der Rolle des starken Präsidenten, der das Land einigen will. Ein Land, das so gegen den Terrorismus kämpfen könne. Charles Lieper in Paris, Sie verfolgen für uns die Medienkonferenz, die immer noch in Gang ist. Wie präsentiert sich der französische Präsident seinem Volk heute, also rund einen Monat nach diesen Anschlägen?
Ja, vor einem Jahr, noch vor einem halben Jahr, sahen wir einen nervösen Präsidenten, der von der Last seines Amtes sprach. Heute war es immer noch ein ernster, aber eben auch ein deutlich entschlossener Präsident. Selbstbewusster stand er vor den Medien. Das kann er sich auch erlauben. Seine Popularität ist in den letzten Wochen um 10 Prozentpunkte gestiegen. Und das erlaubt es eben nun François Hollande angriffiger aufzutreten, erlaubt ihm seine Reformpolitik besser zu verkaufen und vor allem auch breiter, thematisch vielfältiger bei seinen Wählerinnen zu verankern, namentlich eben in Bezug auf die Sozialpolitik und die Bildungspolitik. Themen, die in der Vergangenheit wenig Gehör fanden in der Öffentlichkeit, eben neben den alles dominierenden Themen Arbeitslosigkeit und Sparen.
Die französische Regierung hat sofort nach dem Anschlag vor einem Monat Sicherheitsmaßnahmen beschlossen, dann vor rund zwei Wochen 250 Millionen Euro versprochen, damit an französischen Schulen Grundwerte der Demokratie gelehrt werden. Was kommt denn heute Neues dazu?
Die wichtigste Ankündigung betrifft die Einführung oder man muss sagen vielmehr den Ausbau einer Art allgemeinem Zivildienst in Frankreich. Dieser Contrat civil, den Hollande nun wünscht, gibt es in Ansätzen bereits. 35.000 junge Menschen leisten jedes Jahr einen solchen Sozialdienst freiwillig gegen ein kleines Entgelt. Allerdings, und das ist wichtig, wollten das jedes Jahr eigentlich 150.000 tun, also fast fünfmal mehr Jugendliche als heute aufgenommen werden können, wegen des fehlenden Geldes natürlich. Die entscheidende Frage wird also nun sein, wie dieser Contrat civil umgesetzt werden kann. Sollte er allen Jungen zwischen 16 und 25 offen stehen, dann kostet das 3 bis 4 Milliarden Euro pro Jahr, sagen Kenner der Materie. Und so viel Geld kann die Regierung Hollande nicht aufbringen, will sie nicht ihren Sparkurs gänzlich über den Haufen werfen. Und das kann sich Hollande bekanntlicherweise ja gar nicht leisten.
Eine teure Idee also, diese Art Zivildienst für alle. Wie kommt denn dieser neueste Vorschlag bei denen an, die davon profitieren sollen, also bei den Menschen in den Banlieues?
Grundsätzlich gut. Das haben eigentlich alle Leute, mit denen ich in den letzten Tagen und Wochen sprechen konnte, bestätigt. Bürgermeister, Sozialarbeiter in den Banlieues, die Städtebauer, aber auch Vertreter der Religionsgemeinschaften in den Quartieren und natürlich auch die Einwohner selber. Aber eben diese Versprechungen hören sie leider nicht zum ersten Mal, muss man sagen. Es fehlt nicht an Analysen, was getan werden könnte, müsste. Es fehlte bisher am politischen Willen, das in letzter Konsequenz auch umzusetzen. Jetzt ist es einfach noch zu früh, um zu beurteilen, ob sich etwas Grundlegendes verändert hat, eben nach diesen großen Demonstrationen. Ich erinnere daran, Millionen Menschen auf den Straßen am 11. Januar. Es ist aber sicher so, dass sich jetzt Politiker aller Lager, rechts und links, deutlich stärker rechtfertigen müssen, was sie jetzt konkret beschließen, um gegen diese Ghettos, die wirklich eine Realität sind, eben vorzugehen und vielen Menschen in diesen Ghettos eben wieder eine Perspektive zu geben, in der Gesellschaft auf der einen Seite, aber vor allem auch auf dem Arbeitsmarkt, die wohl wichtigste Voraussetzung für alles.
Danke für diese Einschätzungen, Charles Lieber in Paris. Ja, und Frankreichs Bevölkerung hat nicht auf die Rede des Präsidenten gewartet. Engagierte Bürger tragen schon lange täglich viel dazu bei, dass junge Menschen in den Banlieues nicht von ihrem Weg abkommen. Das zeigt auch die Reportage unseres Frankreich-Korrespondenten. Charles Lieber traf in Nanterre, im Nordosten von Paris, einen dieser engagierten freiwilligen Helfer.
Yazid steht am Tor zum Campus der Universität Nanterre. 19 Jahre. 1,90 Meter, Basketballschuhe an den Füßen, schwarze Trainerhose, schwarze Jacke, schwarze Hautfarbe, im Gesicht ein großes Lachen. Jeder Student findet 2 Stunden Zeit pro Woche, das ganze Studium hindurch sogar Doktoranden, um andere Menschen zu unterstützen.
Avec l'emploi du temps d'un étudiant, c'est franchement possible pour n'importe quel étudiant, même jusqu'en master, doctorat, ils ont vraiment tous le temps de consacrer au moins 2 heures dans la semaine.
Bis 15 Uhr saß der Student der Psychologie auf der Schulbank. Heute Abend stehen 2 weitere Unterrichtsstunden auf dem Programm. Dazwischen nimmt sich Yazid Zeit. Jede Woche 2 Stunden für Jugendarbeit in der Banlieue. Freiwillig, ohne Entgelt. Ich bin auch in der Banlieue aufgewachsen. Wir hätten mehr soziale Unterstützung brauchen können. Als ich gehört habe, dass es Organisationen gibt, die hier arbeiten, war für mich klar, ich gebe einem Jungen das, was ich selber nicht haben konnte.
Hallo?
Seit einem Jahr begleitet Yazid nun die Laundrie. Er ist erst 8, ein verschmitzter 3 Käse hoch. Sein Zimmer muss er mit seinen älteren Schwestern teilen. Die Mutter zieht die 4 Kinder alleine auf, arbeitet tagsüber. Der Junge verliert den Anschluss in der Schule, revoltiert auch daheim, legt kleine Brände in der Wohnung, kämpft um Anerkennung mit allen Mitteln. Darum habe sie Hilfe geholt in der Schule bei den Jugendbehörden, damit Guy Landry mit der Unterstützung von Yazid wieder Tritt fasst, erklärt Mutter Chantal.
Parce qu'un enfant comme ça, quand il est à côté de la plaque, c'est très difficile de remonter la pente.
Es war sehr schwierig, meinem Sohn Halt zu geben. Man muss früh eingreifen. Zum Glück versteht sich mein Sohn ausgezeichnet mit Yazid. Eine große Entlastung für mich. Der Mittwoch ist ein heiliger Tag geworden für meinen Sohn, weil er mit Yazid sein kann.
Et le mercredi est sacré pour lui, parce qu'il va voir Yazid.
Yazid ist einfach da. In den ersten Wochen musste er mit ihm noch die Hausaufgaben erledigen. Nun erledigt das Guy Landry wieder alleine in der Schule. Heute wollten sie eigentlich Fußball spielen gehen, das Wetter spielt aber nicht mit. Darum gehen die beiden in die Gemeindebibliothek. Guy Landry marschiert los. Er muss den Weg alleine finden, Yazid geht ein paar Schritte hinter ihm. Für Bücher interessiert sich der Junge erst seit Yazid da ist.
C'est seulement maintenant que je vais.
In die Bibliothek gehen, das lenkt mich ab, das hilft mir, mich zu entspannen. Divertir, dieses Wort habe ich übrigens zum ersten Mal in einem Buch gelesen.
L'école, quel ennui, moi qui rêve que d'aventure.
Ein Buch lesen, mit anderen Jungen Kuchen backen, einen Film anschauen, einfach nur spazieren gehen, ein offenes Ohr für Guy Landry haben. Mehr brauche es gar nicht, erklärt Yazid auf dem Weg zurück nach Hause. Was Guy Landry braucht, ist einfach nur einen jungen Mann wie mich, der sich etwas Zeit nimmt für ihn, ohne seine Schwestern. Das reicht schon. Ich helfe ihm, Dampf abzulassen. Ich hoffe, nächstes Jahr kann er sich im Fußballclub einschreiben. Bis dahin kann er sich mit mir austoben.
Es war wichtig, dass er seine Energie quelque part. Donc j'espère que l'année prochaine il réussira à s'inscrire au foot. Mais pour l'instant moi je l'aide à dépenser son énergie.
Das Engagement lohnt sich. Letzte Woche hat Guy Landry ein gutes Zeugnis mit nach Hause nehmen dürfen. Er habe 16 von 20 möglichen Punkten für sein Benehmen in der Schule erhalten, erzählt er stolz. Yazid blickt ihn ernst an, als wäre er der Vater, sagt er. Das nächste Mal erreichst du 20 Punkte, das Maximum.
Die Geschichte von Yazid und Guy, erzählt von Charles Lieper im Rendezvous. Also doch, auch in der Schweiz. Ärzte bekommen Geld von Spezialisten oder von bestimmten Spitälern, wenn sie diesen ihre Patienten überweisen. Die Folgen können für Patienten gravierend sein, denn man wird nicht automatisch an den besten Spezialisten überwiesen, sondern an denjenigen, der am meisten bezahlt. Erstmals hat nun ein Arzt öffentlich zugegeben, dass es solche Praktiken in der Schweiz gibt. Inlandredaktorin Sarah Nowotny berichtet.
Daniel Flach, Hausarzt und Geschäftsführer einer großen Notfallpraxis in Bern, sorgte für den Paukenschlag. An einem Podiumsgespräch beschrieb Flach kürzlich 4 Fälle, in denen Ärzte Geld bekommen hatten, nachdem sie anderen Ärzten Patienten überwiesen hatten. Flach kennt zum Beispiel eine Gruppenpraxis, die 500 Franken für jeden Patienten erhält, den sie an ein Privatspital weiterreicht. Und ein Ärztenetzwerk, das Patienten nur jenen Orthopäden zuweist, die dafür bezahlen. Namen nennt Flach keine und heute will er sich gar nicht mehr zum Thema äußern. Seine Ausführungen sind aber in der Aargauer Zeitung festgehalten und beunruhigen andere Akteure im Gesundheitswesen, zum Beispiel das Bundesamt für Gesundheit. Vizedirektor Oliver Peters sagt:
Es ist sicher zunächst einmal in höchstem Maß bedenklich und ethisch fragwürdig, wenn die freie Wahl des Patienten durch finanzielle Deals unterlaufen wird. Das verstärkt auch das Risiko von unnötigen Behandlungen zulasten der Patienten.
Per se illegal hingegen seien Geldgeschenke zwischen Ärzten nicht. Allerdings muss eine Bedingung erfüllt sein. Die Vergünstigungen müssen laut Gesetz den Patienten zugutekommen. Dass dies in jedem Fall geschieht, glaubt Peters nun nicht mehr.
Was in der heutigen Presse geschildert wird, sind allerdings Arrangements, die weitergehen. Und das BAG wird hier auch weitergehende Maßnahmen untersuchen müssen.
Konkret will das Bundesamt prüfen, ob es neue Gesetze oder Verordnungen braucht, um gegen unsaubere Geldgeschenke zwischen Ärzten vorzugehen. Bisher, gibt Peters unumwunden zu, habe man keine Anhaltspunkte dafür gehabt, dass solche Praktiken ein großes Problem seien. Auch die Ärztegesellschaft FMH geht im Moment davon aus, dass Geld zwischen Ärzten nur in Einzelfällen fließt. Und eigentlich dürfte es so etwas gar nicht geben, sagt FMH-Präsident Jürg Schlurp.
Unsere Standesordnung verbietet ganz klar dieses Verhalten und spricht auch Sanktionen aus dagegen.
Das können Bußen sein oder gar der Ausschluss aus der FMH samt Meldung an den Kanton. Allerdings kennt Schlurp keinen Fall, in dem die Ärztegesellschaft gegen einen Arzt vorgegangen wäre, weil dieser Geld entgegengenommen hat. Das liegt möglicherweise auch daran, dass Geldgeschenke zwischen Ärzten erst in letzter Zeit zu einem Problem geworden sind. Alexander von Weimann, Präsident des Dachverbands der Ärztenetzwerke Metzwis, hat dafür eine Erklärung.
Wir haben viele Kollegen aus Deutschland, wo das durchaus üblich ist. Und sie haben diese Kultur noch nicht, die wir haben.
Anders gesagt, in Deutschland ist die Devise Geld gegen Patienten laut Weimann weiter verbreitet als in der Schweiz. Und da es viele deutsche Ärzte in der Schweiz gäbe, könnten solche Gewohnheiten nun auch hierzulande aufkommen. Er wolle den deutschen Ärzten aber keinesfalls Bösartigkeit oder illegale Machenschaften unterstellen, sagt Weimann. Stattdessen werde sein Verband den erwähnten Fällen nun nachgehen.
Sarah Nowotny. Rendezvous ist 9:09. Der Euro-Raum lockt nicht nur Einkaufstouristen, sondern auch professionelle Schmuggler. Den Zöllnern sind im letzten Jahr deutlich mehr Schmuggler ins Netz gegangen als im Vorjahr. Und diese versuchten unter anderem im großen Stil Lebensmittel in die Schweiz zu bringen, zum Beispiel Fleisch. Das Fleisch ist dann zwar günstiger, aber oft auch ungesund. Tonnenweise mussten die Behörden im vergangenen Jahr Gammelfleisch vernichten. Von der Medienorientierung am Grenzübergang Bardonnay bei Genf, Sascha Buchbinder.
Der Zoll warnt, Schnäppchen können ihre Gesundheit gefährden, weil, wenn die Ware geschmuggelt wurde, dann ist nicht sicher, dass die Qualität stimmt. Oberzolldirektor Rudolf Dietrich sagt,
es geht ganz klar um Wirtschaftskriminalität und um eben bandenmäßige oder gewerbsmäßige Begehung von Schmuggel. Und da stellen wir im letzten Jahr eine sehr große Zunahme fest.
Tonnenweise würden Lebensmittel illegal in die Schweiz gebracht. Rudolf Dietrich ist besorgt, doppelt besorgt. Zum einen um die Konsumenten. Letztes Jahr erwischte der Zoll beispielsweise einen Wirt, der 40 Tonnen Lebensmittel geschmuggelt hatte. Weil der Schmuggel diskret vor sich gehen muss, gilt die Hygiene dabei wenig. Kühllastwagen? Fehlanzeige.
Sehr oft stellen wir fest, dass die Kühlkette beispielsweise eben unterbrochen worden ist und das Fleisch nicht mehr gut.
Das vermeintlich günstige Fleisch entpuppt sich letztlich als schwer verdaulich. Oberzolldirektor Dietrich sorgt sich aber nicht nur um die Gesundheit der Konsumenten. Ihm geht es auch um den Schutz der Ehrlichen.
Wenn geschmuggelt wird, wenn wir also an der Grenze die Mehrwertsteuer nicht erheben, entsteht ein unlauterer Konkurrenzvorteil. Und das müssen wir unterbinden.
Allein jener Wirt, der seinen Gästen 40 Tonnen Schmuggelware vorsetzen wollte, hatte die Schweiz um mehr als 30'000 Franken geprellt. Der Zoll sagt den Schmugglern also den Kampf an. Folge?
Wir haben sehr viel mehr grosse Strafverfahren gegen professionelle Schmuggler eröffnet, beispielsweise hier im Raum Genf mehr als doppelt so viele als im Vorjahr.
Gelungen ist das durch eine enge Zusammenarbeit mit den ausländischen Behörden. Die Genfer Zöllner erhalten von ihren französischen Kollegen tausendfach und systematisch die Belege über die großen Einkäufe auf französischem Boden. Durch die enge Zusammenarbeit könne heute die Kriminalität an der Grenze effizienter bekämpft werden. Auch wenn viele Grenzhäuschen geschlossen sind, das Kontrollnetz sei dichter als früher.
Wir haben gleich viel Personen eingesetzt wie damals, aber wir haben eine bessere Qualität der Aufgriffe dank der Zusammenarbeit.
Klar ist aber auch, angesichts von 700'000 Personen, die täglich die Schweizer Grenze queren, bleiben die Möglichkeiten von Zoll und Grenzwache beschränkt.
Mehr Umsatz, mehr Gewinn. Mehr Kundinnen und Kunden. Es scheint gut zu laufen bei der größten Telekom-Anbieterin der Schweiz, bei der Swisscom. Die schnelle technologische Entwicklung trübt jedoch etwas die Freude des Swisscom-Chefs Schäppi. Beim Geschäft mit dem Fernsehen zum Beispiel. Da mischen neue Angebote den Markt auf. Wie zum Beispiel das der Online-Videothek Netflix. Wirtschaftsredaktor Samuel Emch.
Eine Videothek mit Tausenden von Serien und Filmen, das bietet der US-TV-Streaming-Anbieter Netflix seit letztem September an. Kostenpunkt rund 12 Franken pro Monat. Damals eine Neuheit in der Schweiz und damit ein Angriff auf die bestehenden TV-Anbieter wie die Swisscom. Im Vorfeld des Markteintrittes gab sich der Swisscom-Chef Urs Schäppi gelassen. Und heute?
Wir haben keinen Einfluss jetzt auf unser Geschäft, heute feststellbaren Einfluss auf unser Geschäft durch Netflix.
Beschwichtigt Schäppi heute an der Bilanzmedienkonferenz. Aber Fakt ist, der Schweizer Markt hat auf den US-Konzern reagiert. Neben der Cablecom hat auch die Swisscom im Dezember ein Netflix-ähnliches Angebot lanciert.
Ja, wir passen uns natürlich den Gegebenheiten an. Es gibt ein kleines Segment, die solche Flatrate-Content-Angebote wollen.
Dieses Segment scheint indes größer als erwartet. Mehr Leute nutzen den Dienst, als die Swisscom ursprünglich geschätzt hat, sagt Schäppi, ohne konkrete Zahlen zu nennen. Die Konkurrenz ist gross im TV-Bereich. Das spürt die Swisscom, denn auch beim Preis. Viel verdienen könne man mit der Videothek, mit den TV-Angeboten nicht.
Es ist ein relativ tiefmarschiges Geschäft.
Die Losung deshalb für die Swisscom, Kunden mit kombinierten Angeboten anlocken. Der TV-Anschluss wird mit dem Telefonanschluss, dem Internet und dem Mobiltelefon kombiniert. Sogenannte Bündelangebote, das sei erfolgreich, meint Schäppi. So könne der Umsatz gesichert werden. Und die Swisscom kann sich damit zur Konkurrenz abgrenzen. Denn Netflix hat diese Möglichkeit nicht.
An der Fußball-Weltmeisterschaft gab er noch viel zu reden, der Freistoß-Spray. Inzwischen landet der weiße Schaum auch auf deutschem Rasen in der deutschen Bundesliga und ab diesem Wochenende auch in der Schweiz an der Fußballmeisterschaft. Die Methode ist simpel. Mit dem Schaum markieren die Schiedsrichter, woher der Spieler den Ball wegkicken kann und wo die Abwehr zu stehen hat. So werden Schubsereien und Schummeleien verhindert. Und das zahlt sich aus. Mit Spray fallen mehr Tore. Peter Schnieder.
Hat es in der Schweizer Super League einen Freistoß in Tornähe gegeben, tönte es oftmals so.
Den Freistoß Rangelov. Ein Freistoß, der in die Mauer geht, aber ansonsten wohl gar nicht so schlecht gepasst hätte.
Eben diese Mauer. Sie stand meistens zu nahe beim Ball. Der geforderte Abstand von 9,15 Meter wurde vom Schiedsrichter zwar abgemessen, aber die Spieler in der Mauer hielten sich selten daran, sagt der Schweizer Schiedsrichterchef Carlo Bertolini.
Die Verteidiger, die machen oft wie die Pinguinen. Das heißt, sobald der Schiedsrichter weg ist und er hat die Distanz gemessen, die kommen noch mehr nach vorne und damit die reduzieren einfach die Distanz.
Damit dies nicht mehr passiert, zieht der Schiedsrichter neu auch in der Schweiz mit einem Spray eine Linie. Die Spieler in der Mauer dürfen diese Linie nicht mehr überschreiten. Dadurch wird die Aufgabe für den Schützen einfacher. Es werden mehr Tore erwartet. Erste Zahlen gibt es bereits aus der Bundesliga. Seit der Einführung des Freistoßsprays Mitte Oktober wurden 23 Freistöße direkt verwandelt. Das ist der höchste Wert seit 17 Jahren. Zudem wurden an den 10 Spieltagen mit Freistoßspray fast doppelt so viele Freistoßtore erzielt wie ohne Spray. Die Handhabung des Sprays sei in den Vorbereitungsspielen gut angekommen, sagt Schiedsrichterchef Carlo Bertolini.
Ich war dabei in den 2 Freundschaftsspielen und es war absolut kein Thema, kein Problem. Und die Spieler, die haben diese Taktik, die Pinguine-Taktik, gar nicht umgesetzt. Es wurde überall sehr gut akzeptiert.
Der Freistoßspray könnte also dafür sorgen, dass es in der Schweiz in Zukunft öfters so tönt.
Freistoß in der 5. Minute. Und das frühe 1:0 ist Tatsache. Balsam für das Berner.
Der Freistoßspray könnte ab dem kommenden Wochenende eingesetzt werden, außer auf schneebedeckten Plätzen. Denn bisher gibt es den Spray nur mit weißem Schaum. Auf Schnee muss der Schiedsrichter die Mauer wieder selber stellen und die Spieler können ganz den Verhältnissen entsprechend wieder den Pinguinentrick anwenden.
Peter Schnieder. Gleich ist es eins. Im Tagesgespräch im ersten und vierten geht es um den Streit zwischen Griechenland und der EU.
Dass man da das Gefühl hat, dass man so ein bisschen an einer Auseinandersetzung von David und Goliath als zumindest als Zuschauer beteiligt ist. Und da hält man in der Tendenz ja eher dann zu David.
Sagt der Wirtschaftshistoriker Werner Plumpe. Und er warnt, es gehe um viel, viel mehr als nur um Griechenland. Es gehe um die Demokratie. Dazu gleich mehr nach den Schlagzeilen und die bringt uns Yvonne Lambricker.
Mit der Aufstockung der NATO-Eingreiftruppe, so reagiert die NATO auf die Ukraine-Krise. Die Truppe solle von 13'000 Soldaten auf 30'000 verstärkt werden. Das hat NATO-Generalsekretär Jens Stoltenberg in Brüssel angekündigt. Den Terrorismus konsequent weiter bekämpfen, das will der französische Präsident François Hollande. Nach den Anschlägen in Paris hat er nun ein neues Gesetz angekündigt zur Arbeit der Geheimdienste. Die gezielte Tötung von Kindern in Irak, das wirft die UNO der Terrormiliz Islamischer Staat vor. Das UNO-Komitee für Kinderrechte fordert die Regierung in Bagdad auf, Kinder und Familien besser zu schützen.
Eine Sendung von SRF 1. Mehr Informationen und Podcasts auf srf1.ch.